Das waren Zeiten damals im Jahr 1991 und auf Partys gern dann mit Luftgitarre nochmal nachgeahmt. Das war November Rain von Guns N' Roses. Und wir blicken ein bisschen in die Zukunft. Was passiert die nächsten Tage? Unter anderem gibt es ab heute Zusammenstehen, vielfältig, solidarisch, weltoffen, die Aktionswochen, die jetzt knapp 2 Wochen gehen, bis zum Sonntag, den 5. Juli. Da gibt es verschiedene Aktionen, Veranstaltungen und unter anderem gibt es morgen Abend, am Dienstagabend, einen Infoabend zu Aktionen rund um den 4. Juli. Da findet der AfD-Bundesparteitag statt und da wird informiert und zwar um 18.30 Uhr. Von der Linken Erfurt in der Roten Magda, das ist das Wahlkreisbüro in der Magdeburger Allee 134. Dann gibt es übermorgen, also am Mittwoch, wie Demokratie an die Schule bringen und wie schafft man es irgendwie, das so zu machen, dass Schüler sich dafür interessieren. Und dazu gibt es ein Podiumsgespräch zur Bestandsaufnahme und Ermutigung. Das Ganze findet statt am Erinnerungsort Topf und Söhne am Sorbenweg. Das Ganze also Mittwoch um 18 Uhr. Und ihr könnt auch gern nochmal nachschauen, was noch alles stattfindet. Wir werden hier bei Radio Frei auch immer wieder verschiedene Veranstaltungen thematisieren, der Aktionswochen zusammenstehen. Und auch wir von Radio Frei sagen uns ab und zu, mein Gott, wir sollten manchmal ein bisschen mehr Punk warnen. Auch wir sind manchmal ein bisschen zu müde geworden. Und deswegen machen wir zumindest musikalisch jetzt ein bisschen den Punk mit Tokotronic drüben auf dem Hügel. Drüben auf dem Hügel, ja, das waren noch Zeiten, noch keine Schunkelmusik von Tokotronic, da waren sie noch wild. Nein, ich finde sie auch jetzt noch gut, viele hier in der Redaktion mögen auch Tokotronic zu Recht. Ich bin erst später eingestiegen, also nach 1995, als der Titel erschienen ist, aber das war wirklich so die ganz, ganz wilde Zeit von Tokotronic. Und ein bisschen mehr Punkwagen, habe ich eben gesagt, deswegen wollen wir das auch thematisch jetzt tun und reden über die Fußball-WM. Da werden sich natürlich einige fragen, Moment, das kann ich ja überall hören und nachlesen, ist überall Thema, das stimmt. Aber hier bei Radio Frei Reihe haben wir Menschen, unter anderem den Kollegen Paul von der Sendung Sportexpress, die da schon auch ein bisschen anderen Blick drauf haben. Also einmal, weil sie selber Fußballer sind, in dem Fall lange Zeit bei Rot-Weiß in der Juniorenmannschaft gespielt als Kapitän, und weil sie auch vielleicht einen Blick auf verschiedene Nationen haben, denn Paul hat die doppelte Staatsbürgerschaft, also Deutsch und Neuseeländisch, und ich sage erstmal ganz höflich Hallo.
Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja,
du darfst immer da sein, also bitte doch mit den Phrasen auf, Paul, du bist hier immer willkommen, bist hier eben reingeschneit, auch schon sportlich natürlich angezogen, weil wir den Sommer haben. Und erstmal die Frage, die WM läuft jetzt ja, die Fußball-WM schon anderthalb Wochen. Wie viele Spiele konntest du jetzt eigentlich sehen? Bist du jemand, der versucht, jedes Spiel zu sehen, oder sagst dir, nee, also wirklich nur die ausgewählt? Man kann ja auch nicht jedes Spiel sehen,
nee, weil einige Parallel geht gar nicht. Genau. Leider nicht. Nee, da sind die Zeiten natürlich ein bisschen unangenehm manchmal, und um zwei dann Norwegen gegen den Irak zu schauen, da kann ich mich dann nicht motivieren, aber die großen Spiele versuche ich schon zu schauen, und die deutschen Spiele natürlich, logischerweise. Also schon einiges gesehen, würde ich sagen.
Und das deutsche Spiel, das letzte, das zweite der drei Gruppenspiele, hat jetzt ja erst am Wochenende stattgefunden, am Samstag, spätabends, auch eine ungewohnte Anpfiffzeit, 22 Uhr, weil da ist natürlich auch Zeitverschiebung, gegen die Elfenbeinküste. Es war ganz knapp, genau, kann man sagen. In der Nachspielzeit ist noch das 2:1 gefallen, es gab zuerst einen Rückstand. Wie hast du das, wie und wo hast du es verfolgt vor allen Dingen?
Ich habe es in Erfurt geschaut, wir haben gegrillt mit Freunden und einen ganz klassischen Fußball-Bilderbuchabend verbringen dürfen. Aber das Spiel war natürlich erstmal enttäuschend, zumindest als deutscher Fan. Also die Elfenbeinküste, glaube ich, für viele, die sich jetzt nicht so sehr mit Fußball beschäftigen, waren dann überrascht von der Performance. Aber ich persönlich nicht. Die Elfenbeinküste ist mit Abstand der stärkste Gruppengegner. Davon bin ich überzeugt. Und wir können sehr, sehr zufrieden sein, dass wir das Spiel 2:1 gewinnen. Denn in der ersten Halbzeit kann es auch mehr als 1:0 im Rückstand. Können wir mehr als 1:0 nur im Rückstand liegen. Und am Ende dann trifft der Joker Dennis Undav und öffnet die nächste Debatte in Deutschland.
Ob er gleich in die Startelf soll, oder was ist die nächste Debatte?
Genau, genau. Da gab es ja einen Kleinkrieg zwischen Bundestrainer Julian Nagelsmann und Dennis Undav schon vor der WM.
Im Vorfeld schon, genau.
Genau, da hat sich Nagelsmann, muss man ihm zugutehalten, dann auch für seine Rhetorik entschuldigt, und das Kriegsbeil wurde begraben, wie es auch sein sollte. Aber man muss Nagelsmann natürlich auch recht geben, weil Dennis Undav jetzt in 56 WM-Minuten 3 Tore geschossen hat, 2 Tore vorbereitet hat, also im Schnitt ist Dennis Undav alle 11 Minuten an einem Tor beteiligt, und damit verdient man sich im Normalfall schon einen Startplatz.
Also heißt, jetzt mal ganz konkret, ich muss auch sagen, für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht so im Fußball drinstecken, wir werden jetzt aber mal so ein paar Namen nennen, also Dennis Undav, wir haben es eben gerade schon rausgehört, ziemlich guter Stürmer, und die Frage ist jetzt, jetzt kommt der nächste Name, also müssen dann Leute wie Jamal Musiala eher draußen bleiben? Also der scheint ja noch nicht zu seiner Form so richtig gefunden zu haben.
Ja, also im Endeffekt ist Fußball ein Leistungssport, und das ist ein Profisport, und in diesem Geschäft, das es nun mal leider ist, geht es dann um Leistung, und wenn Jamal Musiala eben nicht 5 Torbeteiligungen hat bei dieser WM in 2 Spielen, sondern dass Dennis Undav aufzeigen kann, dann muss auch ein Jamal Musiala Platz machen.
Paul, ich finde es herrlich, wie du immer so diplomatisch bist, also insofern bereitest du schon vor auf deine Rolle als Sportjournalist, aber ich frage dich jetzt aber noch mal als Fußballer, der bist du ja auch noch, wie würdest du denn fühlen, wenn du Jamal Musiala wärst und plötzlich sagt dir der Trainer Paul, es war nicht so gut, da muss jetzt doch der andere in der Startelf ran, und du bist jetzt erstmal für die nächsten paar Spiele draußen. Das ist ja schon auch hart.
Na klar, aber wie gesagt, das ist eben Leistungssport, und da muss man.
Das sagst du diplomatisch, aber angenommen, dein Rot-Weiß-Trainer hätte dir das so gesagt, du hättest wahrscheinlich verstanden, aber
ja, ich wäre total angefressen gewesen. Ist ja klar, also Jamal Musiala will eine WM spielen, und der weiß auch ganz genau selber, wie gut der selber sein kann, und das hat er ja auch schon in Interviews gesagt, der ist einfach nicht auf dem Niveau, was wir von ihm kennen, und das ist eben auch seiner Verletzung geschuldet. Aber ich glaube, für so eine WM, da nimmt man sich als Spieler nochmal, stellt man sich nochmal mehr in den Dienst der Mannschaft und akzeptiert das dann eher als vielleicht im Ligabetrieb, weil man eben diesen Titel, den Weltmeistertitel, nur als Team gewinnen kann. Und ich glaube, wir sehen es in der deutschen Mannschaft, da sind einige Spieler dabei, ob das ein Leon Goretzka ist, der jahrelang beim FC Bayern gespielt hat, oder jetzt auch ein neuer Spieler, Nick Woltemade, der eigentlich gesetzt war vor der WM und jetzt noch keine Minute gespielt hat. Und trotzdem sind alle irgendwie eine Einheit, weil sie wissen, am Ende, wenn wir das Ding gewinnen, dann ist es irgendwo ein bisschen egal, ob ich gegen Ecuador 60 Minuten gespielt habe oder 30 oder vielleicht auch mal gar nicht. Aber wenn ich Jamal Musiala wäre, um nochmal den Bogen zu schließen, wäre ich natürlich angefressen. Aber man kann auch nicht dem Bundestrainer sauer sein, wenn Dennis Undorf eben 5 Torbeteiligungen hat.
Es ist, glaube ich, auch eine ganz schwierige Entscheidung. Am Ende können ja nur 11 spielen. Wie groß ist der Kader? Der ist ja
26
Spieler. Und also 15 bleiben dann immer draußen. Die beiden Ersatztorhüter wissen ja auch, dass sie in der Regel nicht spielen. Es sei denn, es gibt sowas wie einen Spielplatz 3, da kann man auch mal die Nummer 2 ranlassen. Da wird auch Manuel Neuer dann großzügig sein, nehme ich an. aber Paul, die Frage jetzt, die natürlich überall gestellt wird. Das haben wir 2 Spiele gesehen aus deutscher Sicht während der Fußball-WM gegen Curaçao, ein 7:1. Und jetzt ein 2:1 gegen die Elfenbeinküste. Wo stehen wir denn jetzt?
Wir stehen jetzt auf jeden Fall schon mal im 16. Finale. Das ist schon mal sehr angenehm und wir sind jetzt schon Gruppensieger, dadurch, dass Ecuador überraschenderweise 0:0 gespielt hat gegen Curaçao. Und ja, wo stehen wir, ist eine gute Frage, weil wir haben jetzt 2 Spiele gespielt, einmal gegen einen Gegner, der bei allen anderen Weltmeisterschaften nicht dabei gewesen wäre, allein von der Teilnehmeranzahl her, und sich nicht qualifiziert hätte. Aber wir haben auch gespielt gegen eine sehr, sehr starke Mannschaft, gegen die Elfenbeinküste. Und das Spiel konnten wir gewinnen. Aber es ist trotzdem nur die Elfenbeinküste und nicht England, Frankreich, Spanien. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg, weil das Wichtigste ist, und das haben alle vor der WM auch gesagt, ist, gut in das Turnier reinzustarten. Und wenn wir uns die WM-Ergebnisse des letzten Jahrzehnts anschauen, dann hatten wir nach 2 Spielen nicht 6 Punkte, sondern in Russland 3 Punkte und in Katar auch nur 3 Punkte. Also
schon jetzt ist die WM erfolgreicher als die letzten beiden, weil man die Vorrunde schon mal überstanden hat. Das kann man schon sagen.
Ja.
Also ab jetzt kann es nur aufwärts
gehen. Ganz genau.
Wir müssen ja schauen. Also wie gesagt, ich frage dich aber mal ein bisschen als Fußballer, weil ja immer auch teilweise längere Pausen gibt, ein paar Tage jetzt immer dazwischen den Spielen. Man würde sich ja eigentlich ein Turnier wünschen, das geht jetzt ja 5 Wochen, 6 Wochen, ja, diese Fußball-WM. Eigentlich würde man sich aus Fußballersicht manchmal wahrscheinlich sogar ein Spiel oder ein Turnier wünschen, was so innerhalb von 2 Wochen fertig ist, dass man so alle 2 Tage spielt oder am besten, wenn es geht, am nächsten Tag, aber braucht ein bisschen Regeneration, weil das ist ja immer die Schwierigkeit zwischen den Spielen, die Konzentration nicht zu verlieren oder auch im Training zu bleiben. Weiß nicht, was man da so macht. Ne? Also die werden weiter trainieren jetzt.
Ja, in dem Fall der WM ist es oft, dass man dann von Lagerkoller spricht. Da brauchst du dann eine gute Unterkunft, es muss ein gutes Umfeld geschaffen werden, dass man sich wohlfühlt und eben jetzt bei dieser WM 5-6 Wochen als Kollektiv aufeinander hockt und da muss es untereinander stimmen und deswegen ist da, glaube ich, eher die Gefahr, dass man sich da ein bisschen in der Mannschaft ein bisschen in die Haare kriegt, als dass es von der Leistung her nicht stimmt, weil die deutsche Mannschaft hat ein super, super Team, das sind alles super Spieler, da ist ein riesiges Team von Adidas, was da im Hintergrund da alles für die perfekt macht, die haben ja da Sachen entworfen, Kühlungs-T-Shirts und Schuhe für die Halbzeit, also den Spielern wird es gut gehen, aber ich denke, wir haben jetzt ein ganz gutes Omen.
Also du bist ja optimistisch, trotzdem jetzt gegen Ende des Gesprächs noch ein paar Fragen so allgemein, also auch auf die anderen Mannschaften. Welche Spiele hast du gesehen, die du richtig gut fandest? Ja, also einige haben mir gesagt, also zum Beispiel England gegen Schweden war es, also gegen Kroatien. Ja. Das war ein richtig gutes Spiel. Das waren ja wirklich, dass auch mal 2 europäische Mannschaften bei der Weltmeisterschaft aufeinander getroffen sind. War sehenswert.
Das war für den neutralen Beobachter auf jeden Fall ein super Spiel. Für mich persönlich das beste Spiel Frankreich gegen den Senegal. Das war wirklich hochklassig. Der Senegal, meiner Meinung nach, die stärkste afrikanische Mannschaft im Turnier. Wird, glaube ich, auch, könnte wirklich weit kommen. Auch Marokko überragend gegen Brasilien. Leider nur 1-1 gespielt. Ich wäre dann doch schon Team Marokko. Aber überragende afrikanische Mannschaften. Frankreich natürlich Top-Favorit aufs Turnier. Ist einfach eine wahnsinnige Mannschaft. Vorne so viele Spieler, da vergisst man immer einen, der Weltklasse ist. Aufzuzählen.
Und die Niederlande haben, glaube ich, gegen Schweden gespielt, ne? Also
Die Niederlande haben die Schweden weggefegt.
Ja, also die scheinen auch, also muss aber sagen, ich traue es mir nicht zu sagen, weil das heißt ja immer so, Niederlande, ich bin ja heimlicher Fan von den Niederlanden. Ja. Ich finde, die haben bei früheren Turnieren immer, eigentlich eine sehr gute Mannschaft. Man muss sagen, in der Historie der großen Turniere, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, ist eigentlich ihre Ausbeute, was Titel angeht, viel zu mager. Sind einmal Europameister gewesen, 1988, damals in Westdeutschland, standen mehrfach im Finale bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Zuletzt 2010 haben sie gegen Spanien verloren. Also eigentlich hätten sie mal auch, wir wollen natürlich, dass die deutsche Mannschaft so weit wie möglich kommt, aber auch die Niederländer hätten mal einen Titel verdient.
Ja, es wäre langsam mal Zeit. Im dritten Anlauf dann vielleicht, wenn sie ins Finale kommen, wäre es ja das dritte Finale, das sie spielen, gegen Deutschland unterlegen und gegen Spanien, wie du erwähnt hast.
Ja, sogar das vierte. Sie haben auch gegen Argentinien 78 verloren. Also das waren schon dreimal im Finale und dreimal verloren.
Zeit wird's für die Niederlande.
Jetzt haben wir uns aber, jetzt bevor wir uns im Kopf und Kragen reden, wir sind natürlich trotzdem, versuchen natürlich auch der deutschen Nationalelf weiter die Daumen zu drücken, um mal in Phrasen zu bleiben. Das zeigt ja auch so, es können auch Mannschaften rausgekickelt werden, schon jetzt, die sie mehr erhofft hatten. Die Türkei ist raus.
Ja, die Türkei. Für mich definitiv. Wenn die Türkei eine Mannschaft hatte in den letzten Jahren, die mal irgendwie eine Chance hatte, wirklich weit zu kommen, dann wäre es meiner Meinung nach diese Mannschaft gewesen. Also rund um Arda Güler, den türkischen Topstar, der bei Real Madrid kicken darf, ist es wirklich eine gut mit viel Talent bespickte Mannschaft und sehr überraschend. Also sehr mager. Kein Tor erzielt in zwei Spielen und dann, ja, Australien und Paraguay zu unterliegen, das sind nicht die Fußballnationen, die irgendwie eine Gefahr darstellen sollten.
Aber offenkundig trotzdem dargestellt haben. Deswegen, ehrlich gesagt, macht es das ja immer aus, weil auch einige gesagt haben, also jetzt, wenn man die Vorrunde jetzt betrachtet, dass die vermeintlich Kleinen dann doch gut mithalten können. Für die das ja immer auch für Curaçao war es ein Riesending, das haben wir nicht vergessen. Es stand lange Zeit 1-1, das war für Curaçao. Ja. 38 Minuten lang war das ein Traum. Ja. Und Spanien hat ja auch nur ein Unentschieden gegen Kap Verde. Also da haben auch ganz viele gesagt, wow, das ist total
ja. Und Kap Verde hat die Leistung bestätigt, hat gestern sogar, glaube ich, gegen Uruguay 2-2 gespielt. Sogar geführt lange Zeit. Also ja, die kleinen Nationen sind auch am gefährlichsten. Und deswegen, das war vor dem deutschen Spiel ja die Ausgangslage, man dachte, man kann nur verlieren als deutsche Mannschaft, weil ein 1-0 gegen die Curaçao, da wäre es in den Medien auch heiß hergegangen, dann wäre es nur ein 1-0 gewesen. Alles, was kein Sieg gewesen wäre, wäre ein totales Debakel. Und deswegen haben wir echt die einzig richtige Möglichkeit ist eingetreten für die deutsche Mannschaft, so einen kleinen Gegner dann wirklich abzuschießen und zumindest ein wenig Euphorie aufkommen zu lassen. Und ich denke, dass wir von Dennis Undorf profitieren durften, dass weiterhin die Euphoriewelle lebt in Deutschland.
Das wollte ich dich auch zum Schluss mal fragen. Also du hast ja gesagt, du hast jetzt zuletzt das Spiel geschaut, Grillen mit Freunden. Wenn wir jetzt mal unsere kleine Stadt Erfurt nehmen, und ich bin jetzt nicht der Maßstab, weil ich jetzt auch manchmal während der Spiele geschlafen habe, nicht weil sie mich nicht interessieren, sondern weil ich Frühdienst hatte auf Arbeit. Wie ist denn bislang, wie nimmst du die Stimmung in Erfurt wahr? Es ist ja nicht so, dass jetzt schon Autokorsos über den Juri Gagarin drin gefahren sind. Ne?
Nee, das noch nicht. Noch nicht, hoffe ich. Es gibt ja wirklich eine schöne Möglichkeit, auf dem Petersberg sich die Spiele gemeinsam anzuschauen. Und da habe ich ein paar Bilder gesehen und da geht's wirklich ab. Also das ist schön. Da kommen die Leute zusammen und genießen aktuell noch eine erfolgreiche deutsche Nationalmannschaft. Also ich glaube, das ist die Anlaufstelle für die Erfurter.
Das ist mal ein guter Tipp, Petersberg. Schon da haben wir was. Also, das ist nämlich ganz gut, da auch zu schauen. Du wirst weiter für uns auch für Radio Freischauen. Wir werden dich jetzt nicht das letzte Mal gesprochen haben. Bestenfalls nach dem Finale. Wenn, muss man sehen. Das dauert ja noch ein bisschen. Mitte Juli dann. Aber du wirst weiter hier Rede und Antwort stehen. Paul, erstmal vielen Dank für das Gespräch, dass du hier gewesen bist.
Vielen Dank.
Und wir machen hier weiter mit Musik. Und dann sprechen wir uns gleich wieder.
Get up.
Felix the House Cat mit Free Dawn gehört hier unterdessen an diesem Montag. Und jetzt am Wochenende blicken wir auch mal zurück. Am Samstag war Weltflüchtlingstag. Ausgerufen wurde dieser Tag 2001 von den Vereinten Nationen und ist den weltweit um die 120 Millionen vertriebenen Menschen gewidmet, Stand Juli 2025. Etwas über einen Monat zuvor, am 15. Mai, wird mit dem Nakba-Tag an die Vertreibung von über 700.000 Menschen aus Palästina erinnert. Bis heute gibt es laut Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten fast 6 Millionen vertriebene Palästinenser und Palästinenserinnen. Anlässlich des 78. Nakba-Tags demonstrierten bis zu 100 Menschen in Jena vor kurzem, um gemeinsam mit Palästinensern und Palästinenserinnen an die Nakba zu erinnern. Martin war damals vor Ort, um zu verstehen, was die Nakba für Menschen aus Palästina und deutsche Unterstützende bis heute bedeutet.
Also meine Motivation ist, hier zu sein, weil ich auf die Seite der Unterdrückten bin und es nicht okay finde, wie Palästinenser aus ihren Gebieten vertrieben werden, ermordet werden und dass wir als Deutschland wegen unserer Vergangenheit immer noch denken, wir können Israel unterstützen mit Waffen, und finde ich okay.
Und was bedeutet für Sie persönlich der Nakba-Tag?
Die Katastrophe. Ne, da gab es ja, viele Menschen wurden ermordet und viele Menschen wurden vertrieben. Und das ist so quasi, um die, an die Menschen zu gedenken, quasi, der heutige Tag. Ja. Also ich bin schon seit 2 Jahren dabei und nehme regelmäßig an den Demos teil, weil gerade in Palästina generell ein Genozid stattfindet und ich einfach für Menschenrechte stehe. Ja, das ist meine Motivation.
Das sagen mir Demonstrierende auf dem Holzmarkt in Jena. Schätzungsweise bis zu 100 Menschen haben sich hier an diesem 15. Mai 2026 versammelt, um zusammen mit PalästinenserInnen zu demonstrieren. Die Stimmung ist friedlich, die Zahl an PolizistInnen wirkt überschaubar. Alle Beteiligten wirken entspannt und routiniert. Es gibt auch eine pro-israelische Gegendemo gegenüber des Holzmarkts.
78 Jahre Besatzung.
Dort sehe ich schätzungsweise 20 bis 30 ältere Menschen mit Israel- und Deutschlandflaggen, die Gegenreden halten und lauten Schlager und Zirkusmusik abspielen. Der Anlass der palästinensischen Demonstration ist der 78. Jahrestag der Nakba. Das ist arabisch für Katastrophe oder Unglück. Ich möchte auf der Demo lernen, was die Nakba für die Menschen aus Palästina bedeutet. Es ist schwer, mit den Menschen hier ins Gespräch zu kommen. Die Skepsis gegenüber Medienleuten wie mir scheint bei vielen hier groß zu sein. Mir fällt ein Mann auf, der ein kleines Mädchen auf seinen Schultern trägt. In der Hand trägt er ein Demoschild mit einem großen Schlüssel aufgemalt. Ich spreche ihn an und stelle mich vor. Ich möchte von ihm wissen, ob er mir Fragen beantworten möchte zu seiner Motivation, heute hier auf dieser Demonstration zu sein.
I'm from Radio Frei, from Erfurt, and I make a report and would like to ask you some questions. Is it okay? It's not nothing evil or something.
No, it's, I have no problem with any questions. You can feel free to ask me.
Great.
I have nothing to be afraid from.
Okay.
At the end, it's my right to speak whatever I want.
What is your motivation to be on this demonstration today?
The motivation is, you mean, it's like, what is the reason to be here? I'm a Palestinian, first of all. Second, I'm from Gaza. Third, the Israel army, they killed my family, all my family member. They were sitting at home, all the parents and the children and the young ladies and young men, and suddenly they were just in peace, and they destroyed the home above of their head, and they killed my parents, and they killed my sister, and my brother, and they injured my brother and my other sister, and I have a sister, she's a dentist, and the children, 1 year old, and they killed my nephew, they killed everyone, for no reason. For what? For just they want to play, they just want to enjoy how to kill the people. And this girl, what you see, she's my daughter, and she's half German, half Palestinian, and her mom, she's a German. And she was waiting minute by minute to see her, see her grandparents, and suddenly they are disappeared. They cannot see her and she cannot see them.
Zuerst einmal bin ich Palästinenser. Zweitens komme ich aus Gaza. Drittens tötete die israelische Armee meine Familie, alle meine Familienmitglieder. Sie saßen gerade zu Hause, die Eltern und die Kinder und die jungen Damen und die jungen Herren, und plötzlich wurden sie einfach gefangen genommen. Sie zerstörten das Zuhause über ihren Köpfen. Dann töteten sie meine Eltern, dann töteten sie meine Schwester und sie verletzten meinen Bruder und meine andere Schwester. Und ich habe eine Schwester, sie ist Zahnärztin, und die Kinder, ein Jahr alt, und sie töteten meinen Neffen, sie töteten alle. Einfach so. Wofür? Weil sie einfach ein Spiel daraus machen. Sie genießen es, Menschen zu töten. Und dieses Mädchen, was Sie hier sehen, ist meine Tochter. Und sie ist halb deutsch, halb palästinensisch. Ihre Mutter ist Deutsche. Und sie arbeitete Minute um Minute, damit sie ihre Großeltern sehen kann. Und plötzlich sind sie verschwunden. Sie wird sie nicht sehen.
Der Vater spricht davon, was die israelische Kriegspolitik mit seiner Familie machte. Und damit ist der Vater nicht allein. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International veröffentlichte beispielsweise bereits 2024 einen Bericht darüber, wie Israel nach den Hamas-geführten Angriffen vom 7. Oktober 2023, Zitat, im Zuge seiner Militäroffensive absichtsvoll Leid und Zerstörung über die PalästinenserInnen im Gazastreifen gebracht hat. Ein weiteres Beispiel: im Dezember 2023 berichten die Vereinten Nationen, die UN, von, Zitat, verstörenden Informationen. Demnach sollen Soldaten der israelischen Armee mindestens 11 unbewaffnete palästinensische Männer vor ihren Familien getötet haben. Diese und noch unzählige weitere Erfahrungen beschreiben Menschen aus Palästina seit Jahrzehnten mit der Nakba. Als der Staat Israel gegründet wurde, verloren 1948 nach Angaben der Vereinten Nationen über 700.000 PalästinenserInnen durch Flucht oder Vertreibung ihr Zuhause. Auf der Demo am Holzmarkt ist die Rede einer weiteren palästinensischen Stimme zu hören. Sie gehört zum Verein Kulturbrücke Palästina aus Weimar und zählt Fakten auf, um zu erklären, warum die Nakba auch heute noch andauert.
Die Nakba endet nicht 1948. Seit Jahrzehnten erleben Palästinenser eine Politik der Besatzung, Enteignung und systematischen Diskriminierung. Nach dem Krieg von 1967 begann Israel mit dem Bau von Siedlungen im Besitz in Westjordanbank und Ostjerusalem. Heute leben dort Hunderttausende israelischer Siedler auf Land, das nach internationalem Recht als besetztes palästinensisches Gebiet gilt. Immer mehr palästinensisches Land wird beschlagnahmt, Häuser werden zerstört, Familien werden enteignet. Straßen, Checkpoints und militärische Sperrzonen zerschneiden palästinensische Gemeinden und machen ein normales Leben nahezu unmöglich. Besonders erschreckend ist die zunehmende Gewalt extremistischer Siedler im Westjordan entlang. Laut den Vereinten Nationen wurden allein 2025 über 1700 Angriffe von Siedlern dokumentiert, bei denen Palästinenser verletzt und umgebracht, Häuser angegriffen, Felder zerstört und Olivenbäume verbrannt wurden. Die UN dokumentierte außerdem hunderte Fälle von Brandstiftung, Zerstörung von Eigentum und gewaltsamer Vertreibung Palästinenserfamilien. Ganze Gemeinden mussten ihre Heimat verlassen, weil sie unter ständigem Angriff standen. Und dann ist Gaza. Seit Jahren leben in Menschen dort unter Blockade, Armut und ständig Unsicherheit. Der aktuelle Krieg und Völkermord hat unvorstellbares Leid gebracht. Ganze Wohnviertel wurden zerstört. Krankenhäuser, Schulen, Infrastruktur liegen in Trümmern. Zehntausende Menschen wurden getötet und verletzt, darunter unzählige Kinder. Millionen Menschen kämpfen täglich ums Überleben, ohne ausreichendes Wasser, Nahrung und oder medizinische Versorgung.
UNICEF, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen zufolge, wurden seit 2023 in Gaza mehr als 64.000 Kinder bei Angriffen getötet oder schwer verletzt, darunter auch mindestens 1.000 Babys. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen ist eigenen Angaben zufolge der zweitgrößte nichtstaatliche Wasserversorger im Gazastreifen. Den Menschen aus Palästina geht es am Nakba-Tag besonders darum, die Erinnerung aufrechtzuerhalten, wie uns eine weitere palästinensische Stimme erklärt.
Wir halten die Erinnerung fest. Das heißt, wir erinnern an dem, was uns Palästinenser passiert ist, damit man das nicht vergisst. Weil wenn man das vergisst, dann ist man mitschuld an dem, was passiert ist. Die Erinnerung dient dazu auch, dass sowas nicht nochmal passiert und nicht, dass die Welt guckt, passiert ein Genozid und alle schweigen.
Doch nicht alle schweigen. Menschenrechtsorganisationen wie beispielsweise Medico International oder sogar Nationalstaaten wie Irland oder Spanien sprechen offiziell von Völkermord oder Genozid. Die israelische Menschenrechtsorganisation B'Tselem veröffentlichte 2025 einen Bericht mit dem Titel Our Genocide, unser Genozid. Dazu veröffentlichte das britische Nachrichtenmagazin Guardian im September 2025 die Reportage How do Israelis feel about the war in Gaza? Wie geht es Israelis mit dem Krieg in Gaza? Darin trifft sich Reporter Matthew Kessel in Tel Aviv in Israel mit Sachit Miraeli von B'Tselem. Sie erklärt, warum B'Tselem von unserem Genozid spricht.
As an Israeli Jew, I belong to the collective that is perpetrating this genocide. I bear responsibility. It's done in my name, regardless of, you know, there's this claim that some people make, which is like, this is not in my name. Well, it is done in my name. I live in this society, I pay my taxes, and it's both my responsibility and my obligation to speak out to Israelis about what our government and our army is doing in Gaza.
Als israelische Jüdin gehöre ich zu der Gemeinschaft, die diesen Genozid begeht. Ich trage Verantwortung. Es wird in meinem Namen getan. Unabhängig davon, dass manche Menschen meinen, das passiert nicht in meinem Namen. Doch, es wird in meinem Namen getan. Ich lebe in dieser Gesellschaft. Ich bezahle meine Steuern. Und es ist sowohl meine Verantwortung als auch meine Pflicht, Israelis gegenüber auszusprechen, was unsere Regierung und unsere Armee in Gaza tut.
Im November 2023 gab Avi Dichter, Minister der israelischen Regierung, dem israelischen Fernsehsender Keche 12 ein Interview. Angesprochen auf Bilder von vertriebenen PalästinenserInnen in Gaza, sprach Avi Dichter von Nakba
2023.
So Nakbat Aza, Avi Dichter.
Nakbat Aza 2023.
Ist das ein Nakba oder ist das nur etwas Vorübergehendes?
Wir wollen jetzt im Grunde die Nakba von Gaza aus, wenn Sie so wollen. Die Nakba von Gaza.
Das ist die Nakba von Gaza, Avi Dichter.
Die Nakba von Gaza 2023. Und so wird es enden.
Viva! 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 Palästina!
Zurück in Jena. Unterstützt werden die PalästinenserInnen an diesem 15. Mai vor allem von jungen Menschen von hier. Solidarische Studierende aus Erfurt, die sich in der Hochschulgruppe Erfurt Unsilenced organisieren, haben eine Rede vorbereitet. Sie beschreiben, wie aus ihrer Perspektive die deutsche Politik mit dem Genozid in Palästina zusammenhänge.
Und während in Gaza die Bomben fallen, klingeln hier die Kassen. Rheinmetall meldet Rekordzahlen. Fast 10 Milliarden Euro Umsatz mit Aussicht auf mehr. Das ist kein Versagen der Politik, das ist die Politik. Während in Gaza Kinder verhungern, steigen die Auftragsbücher deutscher Konzerne. Doch die Milliarden für Waffen fallen nicht vom Himmel. Stattdessen erleben wir Kürzungen im Sozialen, in der Bildung, im Gesundheitssystem, bei Jugendangeboten. Wir Studierende kämpfen mit steigenden Lebenshaltungskosten und einem bankrotten BAföG-System, während gleichzeitig in unserer Unimensa mit Plakaten für ein hervorragend bezahltes Studium bei der Bundeswehr geworben wird. Der Kampf für ein Ende der Besatzung ist auch ein Kampf gegen die Verhältnisse hier. Für ein Ende der Besatzung, für ein freies Palästina. Hoch die internationale Solidarität.
Die internationale Solidarität. Hey. Hoch die internationale Solidarität.
Die Zahl der solidarischen Menschen habe sich in den letzten zwei Jahren verändert, erklärt mir der Vater.
Before 2 years or since the genocide started, when I was here and many demonstrations here in this region, exactly in Jena, there were, let's say, 10 or 20 young people here from the German. But now the German people and the German young people in this region, they start to be understanding what's going on there. They start to open their eyes, they start to open their mind to understand what is right, what is wrong. I wasn't expect to see this number of the young people. Now.
Vor 2 Jahren oder als der Genozid angefangen wurde, als ich hier war, bei vielen Demonstrationen in dieser Region, vor allem in Jena, waren hier vielleicht 10 oder 20 junge Menschen aus Deutschland. Aber jetzt beginnen die Deutschen und die jungen Deutschen in dieser Region zu verstehen, was dort passiert. Sie öffnen ihre Augen, ihren Geist, um zu verstehen, was Recht und was Unrecht ist. Ich habe nicht mit dieser Zahl an jungen Menschen heute gerechnet.
Mit einem Appell an die jungen Menschen richtet der Vater kritische Worte an die Medien.
They must continue searching by themselves, not to follow the German media. Because I see the Western media, exactly the German media, they hide the truth. And they saying the wrong things, because they want to support Israel, just.
Sie müssen weiter selbst auf die Suche gehen und nicht den deutschen Medien folgen. Denn ich beobachte, dass westliche Medien, besonders die deutschen, die Wahrheit verstecken. Und sie sagen die falschen Dinge, denn sie wollen Israel unterstützen. Ausschließlich.
Eine Beobachtung, die beispielsweise auch Fabian Goldmann empirisch belegt hat. Er ist Islamwissenschaftler und Journalist. Für sein 2026 veröffentlichtes Buch Staatsräsonfunk wertete Fabian Goldmann über 11.000 Medienbeiträge aus Bild, Spiegel, Taz, Tagesschau und Zeit von Oktober 2023 bis Januar 2025 aus.
Und das bin ich dann quasi durchgegangen, habe geguckt, zeigt zum Beispiel die Tagesschau wirklich alle Seiten in ihren 20-Uhr-Nachrichten. Da kam zum Beispiel heraus, nee, tut sie überhaupt nicht, sondern es gibt ein riesengroßes Übergewicht für die offizielle israelische Perspektive. Also konkret heißt das zum Beispiel, in den 15 Monaten standen 136 Vertreterinnen der israelischen Regierung, lediglich vier palästinensischen Repräsentanten in der Tagesschau gegenüber, die da zu Wort kamen. Aber nicht nur palästinensische Repräsentanten waren unterrepräsentiert, sondern zum Beispiel auch Vertreter von humanitären NGOs wie Save the Children, Oxfam, Ärzte ohne Grenzen, die in Gazastreifen tagtäglich aktiv sind, da auch immer wieder großartige Berichte produzieren, derer sich Journalisten leicht bedienen könnten. Selbst die kamen in der Tagesschau kaum vor.
Kai Haves, Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Erfurt, forscht seit vielen Jahrzehnten unter anderem dazu, wie Medien weltweit über muslimisches Leben berichten. Auch Kai Haves bestätigt im Interview mit Radio Frei, dass
gerade deutsche Medien, wenn es um Israel geht, in Krisensituationen eine Einseitigkeit entwickeln, die man aus anderen europäischen Ländern so nicht kennt. Also hier kommt sehr, sehr stark offensichtlich ein Schutzbedürfnis in Bezug auf Israel dazu, was aus der deutschen Geschichte sich ableitet.
Am Rande des Demozugs durch die Jenaer Innenstadt bemerke ich PassantInnen, die der Demo ihre Unterstützung zurufen.
Hallo, kurze Frage. Ich bin von Radio Frei aus Erfurt. Sie haben jetzt so diese Demo mitgekriegt und so ein bisschen darüber diskutiert, habe ich gerade mitbekommen.
Ja, wir sind dafür.
Darf ich Sie ein paar Fragen stellen?
Ja, warum?
Sie haben jetzt nicht teilgenommen, aber Sie würden wahrscheinlich gern teilnehmen. So erklang das jetzt raus.
Ich bin dafür, dass sie demonstrieren. Ich bin gegen Israel, dass sie jetzt den Libanon okkupiert haben und alles. Ich bin total gegen Israel, ja. Die Israel sind die Kriegstreiber und die Deutschen machen mit, die liefern Waffen hin in Massen und so, ne? Da kann man doch nicht mitmachen als Deutsche, oder? Und das hat es auch gar nichts mit dem Zweiten Weltkrieg und gar nichts zu tun. Ich bin auch nicht gegen die Juden, gegen das normale Volk, aber ich bin gegen die Regierung.
Laut einer repräsentativen Umfrage hätten sich über 60% der in Deutschland lebenden Menschen bereits von der Ampelregierung gewünscht, Zitat, israelische Kriegsverbrechen in Gaza zu benennen und zu verurteilen. Das ermittelte 2025 das Leibniz-Institut für globale und regionale Studien in Hamburg, das auch die Bundesregierung berät. Auch palästinensische Teilnehmende der Demo nehmen das wahr.
Meiner Meinung nach, es hat sich sehr viel geändert. Wenn man guckt, die Umfragen der letzten Zeit, dass über 60% der Deutschen sind gegen das, was Israel macht. Das heißt, es gibt ja eine Stimmung gegen ein Genozid, gegen ein Verbrechen, was Israel begeht. Das hat mit dem Holocaust nichts zu tun. Ich kann nicht wegen einem Verbrechen ein anderes dulden. Und man merkt bei den jungen Leuten, dass sie das mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können, dass man über Moral und Menschenrechte redet und man toleriert ein Genozid. Und diese Veränderung ist die Basis, dass die Palästinenser ihre Rechte bekommen. Und deshalb ist es so wichtig, dass junge Leute dabei sind, weil die sind die Zukunft.
Die PalästinenserInnen heben einen Wunsch für die Zukunft ganz besonders hervor.
Ich wünsche für die Zukunft nur eine Sache, eine einzige Sache, und das ist Frieden. Frieden, dass wir als PalästinenserInnen endlich zurückkehren können. zu unseren Häusern, zu unserem Hab und Gut, was uns geklaut wurde, was uns weggenommen wurde, dass wir dort in Freiheit leben können, wie alle anderen Menschen. Wir sind Menschen genauso wie alle anderen. Warum sollen wir über 78 Jahre in Vertreibung und Elend leben? Irgendwann muss es ein Ende haben.
Zum Schluss wollten wir vom Vater noch geklärt haben, was es mit dem Schlüssel auf seinem Demoschild auf sich hat.
The key is the logo of our Nakba, because this key it's like our grandparents when they left our homes, they were sure that they will be back after 1 week or after 10 days as the Arab or the European countries they promised them that just you have to leave now to don't be killed and you will be back.
Der Schlüssel ist das Logo unserer Nakba. Als unsere Großeltern unsere Heimat verließen, waren sie sich sicher, nach einer Woche oder 10 Tagen zurückzukommen. Denn die arabischen oder die europäischen Länder versprachen ihnen, sie müssen dort jetzt gehen, um nicht getötet zu werden. Und sie könnten später zurück. Aber wie Sie sehen, seit damals bis heute kehrten sie nie dorthin zurück. Und das ist sozusagen das Logo unserer Nakba, unserer Probleme. Was passierte?
But you see, since this moment until now, they did not come back. And this is like a logo of our Nakba, of our problems. What happened?
So war jetzt ein Beitrag des Kollegen Marcin über die Nakba, die am 15. Mai stattgefunden hat. Ein Tag, der eben erinnert an die Vertreibung von Palästinensern. Und ich weise gern darauf hin, dass der Artikel auch nochmal abzurufen ist unter www.radio-frei.de. Da könnt ihr ihn nochmal nachhören, aber findet auch sämtliche Quellen. Und auch das sei hier genannt, weil immer das Datum 7. Oktober 2023 fiel. Ein wichtiges Datum im Nahostkonflikt, denn es führte zu einer neuen Eskalationsstufe im Nahostkonflikt. An diesem Tag griff die Hamas Israel an und tötete rund 1200 Israelis. Als Reaktion der israelischen Regierung gab es daraufhin Vergeltungsschläge in Gaza mit noch höheren Opferzahlen. Da liegen Zahlen zum Beispiel vor vom Max-Planck-Institut. Ein Team hat dort geforscht und untersucht. Und zwar haben sie nochmal belegt, dass zwischen dem 7. Oktober 2023 und dem 31. Dezember 2024 rund 78.000 Menschen in Gaza getötet wurden. Und wir werden weiter auch über dieses Thema berichten. sehr, sehr sphärische Musik zum Ausklang dieser Unterdessen-Sendung an diesem 22. Juni. Das war's schon wieder mit dieser Ausgabe von Unterdessen, aber wo es eine Montagsausgabe gibt, gibt es auch eine Dienstagsausgabe und da werden morgen ab um 9 die Kollegin Donata und der Kollege Asmus hier stehen und unter anderem wird es dann um Themen gehen wie, was findet man eigentlich alles am alten Schauspielhaus, am Kulturquartier Schauspielhaus, Kulturfragmente, meistens sind es so alte Programmhefte, die nochmal vorgestellt werden. Außerdem geht es um Geschichten aus dem Widerstand im Zweiten Weltkrieg aus der Thüringer Perspektive. Das wird nochmal beleuchtet. Und dann gibt es auch wieder die Rubrik Switch vom Frosch zum Vogel. Und da ist eben die Idee, auch mal einen Perspektivwechsel vorzunehmen und einfach zu überlegen, ja, wie gehen wir eigentlich um in der gewaltfreien Kommunikation? Wie erzählen wir korrekt? Wie weisen wir vielleicht auch manchmal Leute darauf hin, wenn sie nicht korrekt etwas gesagt haben? Gibt es ja im Alltag immer wieder ganz verschiedene Erlebnisse, die wir vielleicht dann auch alle haben. Das alles also gebündelt im morgigen Unterdessen, also ab um 9 spätestens wieder einschalten bei Donata und Asmus. Und dann verweise ich gern darauf, dass am heutigen Abend um 21 Uhr noch eine Premiere stattfindet. Und zwar gibt es eine neue Jazz-Sendung. Wir sind ja einige von uns zumindest dem Jazz auch ein bisschen verhaftet, unter anderem mein Namensvetter Reinhard. Und er hat eine neue Sendung, die heißt Spoonful. Und die gibt es am heutigen Montag ab 21 Uhr. Und jetzt gibt's noch mal was von, wie Fans sagen, Demo, Depeche Mode. Da gab es ja auch jüngst rund ums Wochenende eine Veranstaltung, nicht von der Originalband Depeche Mode, sondern von der Coverband Forced to Mode. Die haben in Jena gespielt. Diejenigen, die da waren, meistens Menschen über 40 oder über 50 aufwärts, fanden die Coverband fast genauso gut wie das Original. Ich habe da immer so ein bisschen eine andere Meinung, weil ich bin der Meinung, Coverbands sind gut und teilweise auch, glaube ich, richtig gut, wenn der Sänger fast genauso klingt wie das Original. Aber Original ist Original und deswegen hören wir jetzt zum Schluss nochmal Depeche Mode, Shake the Disease. Ich sage Tschüss und wir hören uns wieder. Macht's gut.
Each other forever. understand.